Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen, Herr Kelly. Hallo.
Hallo.
Zugeschaltet aus Stuttgart.
Genau, aus einem sehr schönen Studio hier.
Ja, Sie müssten auch unseres sehen, kommen Sie das nächste Mal vorbei. Herr Kelly, wenn Sie eine Autobiografie schreiben würden, hätten Sie da schon einen Titel?
Also als Witz wäre das Ich war ein Angel. Und dann...
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Nina Pfeiffer-Sonnenberg trifft Angelo Kelly, der Jüngste der Kelly-Family.
Jetzt haben wir Sie unterbrochen, Herr Kelly. Wollten Sie da noch was sagen?
Nein, es ist nicht schlimm. Ich hätte nur gesagt, dass das wäre nur so ein Clickbait-Titel. Ich war ein Angel und dann in dem Buch würde nichts über mein Leben stehen. Es würde dann alles nur um Jazzmusik gehen.
Sehr gut. So kriegen Sie Leute. Ob Sie dann natürlich begeisterte Leser und Leserinnen finden, das weiß ich nicht.
Das ist auch egal. Ich habe ja nicht vor, zwei Biografien zu machen.
Herr Kelly, ich habe es gerade, oder der Drop hat es gerade gesagt, der Jüngste der Kelly-Family. Bekommt man das als jüngstes Familienmitglied irgendwann mal los, dass man der Kleine ist?
Nein, aber es ist mir auch eigentlich egal. Ich sehe sehr viel Positives darin. Ich sehe zum Beispiel, ich weiß von erster Hand, dass man als Eltern mit jedem Kind dazulernt und ich glaube immer einen besseren Job macht. Deswegen, ich habe die beste Variante von meinen Eltern und meinem Vater bekommen.
Wie viele Geschwister haben Sie genau?
Wir sind 12 gewesen, leider nicht mehr alle vollständig.
Das heißt aber, bei Ihnen war die Übung dann wahrscheinlich schon groß.
Auf jeden Fall. Und mein Vater war ganz hervorragend. Meine Mutter ist sehr, sehr früh verstorben, aber ich habe dafür noch viel, glaube ich, bekommen vom Gefühl her. Und meine Geschwister, die Älteren, haben natürlich auch versucht, so ein bisschen zu kompensieren.
Jetzt kennen alle die Kelly-Family, aber ich denke, ich möchte es noch mal kurz in Erinnerung rufen, damit sich auch alle abgeholt fühlen. Die Kelly-Family, eine Großfamilie, deren Mitglieder seit 1978 Musik machen. Begonnen hat alles mit Straßenmusik und nach Jahren des Reisens durch die USA und Europa ging es dann in die Clubs und auf die Bühnen bis zum Durchbruch 1994 mit dem Album The Hump. Da ging es dann in die Stadien. Millionen verkaufte Tonträger. Mittlerweile machen viele der Familienmitglieder ihr eigenes Ding. Wir hören noch einmal ganz, ganz kurz für unsere Zuhörenden in die gute alte Zeit. And I love you, I want you, I wanna talk to you. Ich denke mal, jeder Zuhörende hat gerade eben mitgesungen. Die Kelly-Family, Angelo Kelly, heute mein Gast hier bei 1:1, der Talk auf Bayern 2. Die Kelly-Family hat sich ja zerstreut, getrennt, aber es gab eine Reunion 2017 und die war von Ihnen initiiert, Herr Kelly.
Naja, sagen wir so, ich habe definitiv die meiste Arbeit darin gesteckt, wirklich alle zusammenzubekommen, zu halten und auch irgendwie da Konzept reinzubringen. Also das war so von mir als einfach eine Herzensangelegenheit. Ich hatte das Gefühl, es war die richtige Zeit. Ich hatte das Gefühl, die Leute haben richtig Bock gehabt, dass wir zurückkommen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass wir bereit waren oder zumindest ein Großteil von uns bereit waren, das auch dann zu machen. Und ja, es war unglaublich gelungen. Also wir haben alles gefüllt und 1 Million Tonträger verkauft. Das war irre.
Das finde ich auch ganz interessant, weil Sie waren ja zu dieser Zeit schon längst ein erfolgreicher Solokünstler. Das heißt, Sie haben gerade von Investitionen, von zeitlichen Investitionen, von neuen Konzepten gesprochen. Das heißt, Sie mussten wirklich sagen, ich stoppe jetzt die Solokarriere und lege nochmal alles in meine alte Musikgeschichte zurück.
Ja, es lief bei mir gerade seit ein paar Jahren richtig gut, auch mit meinem eigenen Familienprojekt auch sehr gut. Mhm. Und insofern hatte ich da wahrscheinlich mit den geringsten Grund, das zu machen, rein monetär oder erfolgmäßig. Aber ich hatte bei mir erkannt, dass ich endlich verstanden habe, wie man die Mischung zwischen Kunst und trotzdem auch produktiv nach draußen etwas vermitteln kann und auch etwas am Start bringen kann. Und diese Mischung hatte ich mir erarbeitet und dieses Know-how. Und ich dachte mir, wenn ich das quasi in einem Comeback stecken würde, könnte ich das, glaube ich, relativ gut machen für alle. Und letztendlich, meine ältesten Geschwister, die haben jahrelang geschuftet für mich. Und ich sah eine Gelegenheit, auch mal was zurückzugeben mit dem Talent, den ich neu gewonnen hatte.
Das finde ich spannend, dass Sie es erzählen, denn von außen sieht das so aus, dass ihr in Ihrer Familie, sowohl in der Familie, aber auch in dem ja, beruflichen, im Businessbereich der Familie, jeder so seine eigene Aufgabe hatte. Sie sagen ja, Ihre Mutter ist recht früh gestorben, 11 Monate nach Ihrer Geburt schon. In welche Rolle sind Sie denn reingewachsen? Was waren denn Ihre Aufgaben, als Sie jung waren?
Naja, diese Rollen haben sich immer wieder verändert und das ist auch richtig so. Also in Anfangszeiten waren meine Schwester Kathi oder auch die älteren Geschwister insgesamt mehr so verantwortlich für gewisse Bereiche. Und später zum Beispiel hat Paddy und ich haben in den 90er viel die Alben produziert, obwohl wir Teenager waren. Aber wir haben uns da reingewachsen und dieses Handwerk gelernt.
Gab es jemanden, der das bestimmt hat, wer was macht?
Sicherlich mein Vater und auch die ältesten Geschwister haben da wahrscheinlich am meisten zu sagen gehabt. Wenn die das so erkannt haben, haben die gesagt, okay, jetzt bist du verantwortlich dafür. Oder als meine Schwester Kathi zu viel mit der Firma zu tun hatte, dann haben Paddy und ich mehr so die musikalische Leitung übernommen, weil es bei ihr einfach unterging.
Hatten Sie denn auch so eine wirkliche Kindheit, wo Sie viel Blödsinn gemacht haben und sich gar nicht so viel mit dem ganzen Wahnsinn beschäftigt haben? Oder?
Ach, auf jeden Fall. Also ich meine, wir waren echt eine verrückte Bande. Und ich muss sagen, viele Leute denken, ich war halt Kinderstar oder irgendwie sowas, aber ich war ja 12, als es dann wirklich mit dem Erfolg losging. Und für mich ist Kindheit ist so bis 10 oder 12. Danach fängt schon Jugend an, Teenie-Alter und so und da. Aber ich finde, bis 10 wird der Charakter am meisten geformt, finde ich. Und diese ganzen 10, 12 Jahre, die ersten 10, 12 Jahre meines Lebens, war halt voll mit Reisen, auf dem Boot leben in Amsterdam. Ich habe ultra frei gelebt, Homeschooling, natürlich viel Musik gemacht, aber auch viel anderen Zeug und also ja.
Wollte ich gerade fragen, haben Sie auch andere Hobbys? Gibt es irgendein Hobby? Ich meine, oder haben Sie was gesammelt oder so? Was war denn in den 90ern da?
Also alles Mögliche. Ich habe gerne Krieg gespielt.
Ui, das passt so gar nicht.
Nee, zumal ich in den letzten Jahren viele Songs gegen Krieg schreibe, ja. Aber so als kleiner Junge. Ne? Und ich habe dann immer so aus alten, kaputten Mikrostative habe ich dann mit Gafferband und alte Batterien, große Batterien, habe ich dann so ein Maschinengewehr gebaut und so ein Quatsch.
Okay, was war da die Inspiration, wenn ich fragen darf?
Also zwischen uns, es hört ja keiner zu,
nee.
Vietnamfilme. Auch das hätte ich mit dem Alter wahrscheinlich nicht sehen dürfen, aber ich habe gerne immer auch Vietnamfilme, so Kriegsfilme geguckt. Und dann habe ich das zum Beispiel mit Playmobil, habe ich die dann in Camouflage gemalt. Ich habe dann für einen Weihnachten habe ich so einen Rettungshubschrauber mir gewünscht, weil ich wollte den zum Chopper ummalen.
Herr Kelly, wenn wir jetzt die Bild werden, ich sag's Ihnen, da würden jetzt aber Schlagzeilen rauskommen, aber es hören ja nur wir
ganz
zwei.
Ganz entspannt, also das ist einfach, ne, also... Ja,
es war ein Spiel. Also,
es war alles ein Spiel, ganz, ganz klar.
Es beantwortet perfekt die Frage nach Quatsch machen in der Kindheit.
Ich habe keine Aggressionsprobleme, ich habe mich nie geprügelt und obwohl ich Kampfsport alles schon gemacht habe und so. Und also ich bin ein sehr friedlicher Mensch. Außer man attackiert meine Familie, dann puh.
Dann geht's los.
Aber wirklich.
Gut, das machen wir auf gar keinen Fall, weder so noch verbal. Wir hören jetzt mal in Ihre neue Musik rein, denn letzte Woche ist Ihr neues Album rausgekommen und wir hören jetzt Are You Alive?
Nobody's home, knife and phone. Years pass by while you're on flight mode. Out of control, losing your soul. Get 20 off with this promo code. Keynote about something you're not. Show those bumps how to prove they're alive. You need a sale, 10 steps ahead. Ban old guns, then kill with a knife. Are you still alive? 'Cause I can't reach you. Touch you, still alive. Slave will get told to come in at curfew. Are you alive? 'Cause I can't reach you and I can't touch you. Still alive. Look what they gave you, a digital tattoo. Still alive, 'cause I can't beat you and I can't touch you.
Angelo Kelly, are you alive? Und diese Frage haben bestimmt sich auch ein paar Fans gefragt, lieber Herr Kelly, denn Sie waren jetzt 3 Jahre von der Bildfläche verschwunden. Einfach weg?
Ja.
Was haben Sie gemacht?
Es ist halt so witzig in dieser Branche und auch natürlich, was Leute so gewöhnt sind, dass man immer präsent ist. Und wenn man es halt nicht ist, dann denken Leute direkt, man ist irgendwie Karriere im Arsch oder, sorry,
ja, sagen. Nee, absolut richtig, ja.
Oder man ist irgendwie krank oder irgendwas.
Abgestürzt.
Und, genau. Nee, ich hatte nach sehr, sehr vielen Jahren, also 10, 12 Jahren mindestens, intensive Arbeit mit der eigenen Familienprojekt und auch die Leitung der Kelly Family Comeback 4 Jahre lang, waren beide quasi Sachen abgeschlossen. Und bei dem Comeback hat es für mich gereicht und bei dem eigenen Familienprojekt wurden die Kinder einfach groß und das fühlte sich richtig an, dann auch das Kapitel zuzumachen. Und ich wollte nicht direkt einfach in die eigene Musik wieder reinstürzen, welches ich auf Eis gelegt hatte jahrelang. Ich habe das einfach zurückgesteckt, meine Solo-Sachen. Ich dachte mir, ich mache mindestens ein Jahr halt nichts in der Öffentlichkeit und kein Album und gewinne erstmal Abstand und reflektiere und schaue, was wäre das, was mich heute reizen würde? Wie würde meine Musik klingen und was motiviert mich überhaupt noch? Und dann habe ich daraus 2 Jahre gemacht und dann habe ich erst angefangen zu schreiben und ich merkte, da kommt ganz viel Neues raus und dass die Songs auch anders klingen. Bei den Texten, ich war nie zufrieden mit meinen Texten, die waren jetzt viel, viel besser geworden. Vielleicht ist da Intellekt ein bisschen dazugekommen, vielleicht ist das Englische besser gewesen, I don't know. Auf jeden Fall, nach einer Weile fühlte sich das so an, Mann, ich will diese Songs aufnehmen. Und das hat es dann ins Rollen gebracht und ja, jetzt bin ich da mit dem Album.
Das ist natürlich eine sehr luxuriöse Geschichte, ne? Sich
total
mal wirklich auch Zeit nehmen zu können. Das
total
haben Sie ja, wenn ich Ihre Biografie sehe, nie gehabt. Ne?
Ich habe auch wirklich zwischendurch, im ersten Jahr dachte ich zwischendurch, vielleicht gehe ich nie wieder. Also ich kann es mir leisten. Und insofern, ich habe immer dafür gekämpft, meine Kunst pur zu halten und trotzdem muss ich meine Familie ernähren.
Mhm.
Und jetzt hatte ich das zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich das nicht muss. Und deswegen halt nur noch für mich die Frage war, wenn ich ein Album zu meinem Katalog addiere, dann möchte ich voll und ganz davon überzeugt sein. Und auch beim Songwriting, wenn ich da kurz mal die Gedanke hatte, das klingt kommerziell oder bei diesem Song würden die Leute mitsingen, sofort abgebrochen, weg damit, nächsten Song. Und immer nur die Songs geschrieben zu Ende, wo ich das Gefühl hatte, das ist 100%ig authentisch, da ist nichts davon, dass man sich selber oder irgendjemand anlügt. Das ist nichts davon auf die Oberfläche, sondern es musste wirklich authentisch sein und alles andere durfte nicht in meinem Kopf sein, fand ich. Ja.
Hatten Sie früher oft das Gefühl, dass Sie nur liefern müssen, also Output, Output, Output?
Nee. Also ich kann das natürlich nicht für meine Geschwister alle sagen, aber ich hatte von klein an immer tierisch Bock auf Musik.
Sehr schön.
Also egal was, ob singen, tanzen, Percussion, Schlagzeug, das war einfach für mich endlos. Und ich habe ja in meiner freien Zeit 10 Jahre lang von 11 bis, ich weiß nicht, 20, Anfang 20, habe ich ja in jede freie Minute 3 bis 6 Stunden Schlagzeug geübt. Also als wir mit In Angel groß waren und danach in I Can Help Myself, habe ich immer mehr Schlagzeug gespielt. Und mein Vater hat da nichts gesagt, irgendwie, nee, das macht jetzt jemand anders, du und Paddy, ihr seid so die Gesichter vorne, ihr bleibt da jetzt. Nö, der hat das einfach zugelassen. Der sah meine Passion, der sah meine Leidenschaft und da sagte sich, das ist doch super, ne?
Springen wir dahin, wo Sie hingehen, sagen, ich folge Ihnen einfach, sage, es gibt ganz viel zu erzählen über dein Leben.
Ich bin voll,
ich bin bei Ihnen. Ich laufe einfach mit Ihnen hin. Okay. Ich habe genug Fragen, weil das ist auch ganz interessant. Das war ja so, als das große The Hump rauskam und Sie waren richtig erfolgreich und also wirklich, also es ist explodiert, muss man sagen. Ich habe das damals auch alles miterlebt. Ja. Hat Ihnen Schlagzeugspielen da den Boden gegeben? Weil Sie sind ja wirklich recht bodenständig geblieben, auch damals.
Schlagzeug war wahrscheinlich für mich, so wie es bei manchen Jungs oder auch Jugendliche generell, auch Mädels genauso, wenn die in einer Zeit irgendwie schwierige Selbstfindungsphase haben und wissen nicht genau, was im Leben irgendwie jetzt passiert, dass Sport sehr oft da helfen kann oder dass man irgendwas hat, wo man dranbleibt. Und im Schlagzeug, das war meins. Egal, was für ein Zirkus gerade so abging, das Schlagzeug war etwas, das war mein eigenes Ziel. Ich wollte in 5 oder 10 Jahren auf irgendwelchen Drum-Magazine, die irgendwie nur ein paar Leute kaufen, wollte ich auf dem Cover sein. Ne? Und nicht damit ich flexen kann, sondern ich wollte so gut sein, dass ich das verdienen kann. Und ich glaube, das hat sicherlich geholfen. Das andere war auch meine Frau Kira. Wir kannten uns als Kinder schon. Und mit 10, also bevor der Erfolg losging, war ich schon in sie verliebt. Und das blieb halt, bis ich halt 17 war und wir dann ein Paar geworden sind. Und ich glaube, auch das hat mich auch immer so ein gewisses Ziel im Auge gehalten. Ich war dann dadurch nicht irgendwie abgelenkt von irgendwelchen Mädels, die sich anbieten oder was auch immer, ne?
Und jetzt, kurz vor Ihrer Pause, also ich hatte das Gefühl, korrigieren Sie mich gerne, das war nicht unbedingt auch nur freiwillig gewählt. Es klang auch ein bisschen nach Burnout, beziehungsweise habe ich das auch gelesen jetzt. Was für Symptome hatten Sie? Sie haben ja dann auch die Reunion gesagt, so, okay, das war's, jetzt Reunion, Kelly-Familie vorbei, ich musste ja jetzt mal raus. Also ging es dann einfach nicht mehr? Mussten Sie so richtig die Reißleine ziehen?
Also das Wort Burnout habe ich nie geäußert.
Ja.
Dass daraus Artikel in der Art dann so formuliert werden, das passiert anscheinend. Ich glaube, wenn man einfach sagt, das ist jetzt einfach zu viel Arbeit,
dann kommt das schnell, ne?
Und das war es auch. Und es ging natürlich auch an meine Gesundheit, ne? Ganz klar. Und deswegen, ich habe das quasi erstmal die Comeback abgeschlossen. Es war auch zuerst nur für 1-2 Jahre gedacht und es wurden daraus 4. Und es war auch nur ein Album und eine längere Tour und daraus wurden halt 2 Alben und 2 große Touren. Ja. Aber alles gut und die anderen wollten alle weiter, aber ich merkte, das wird nicht gut gehen für mich. Und dann habe ich das erstmal abgeschlossen.
Wie schwierig, wenn ich Sie unterbrechen darf, ist es, sich dann rauszuziehen und zu emanzipieren wieder aus so einem, also jeder hat ja eine Familie und das ist ja manchmal gar nicht so einfach zu sagen, so jetzt stopp, Grenze ziehen.
Also nee, also das war nicht schwer. Es war eher, man weiß auch, dass man finanziell auch viel dann auch liegen lässt. Das ist natürlich auch die Sache.
Absolut,
aber
ja.
Trotzdem sah ich da trotzdem auch, dass die Gefahr ist, dass man die Kuh melkt. Ne? Mhm. Und das wollte ich nie machen. Also es muss sich richtig anfühlen. Ne?
Ja.
Und wenn man es übertreibt und den Mund nicht voll kriegt, dann ist es auch monetär langfristig auch nicht gut. Also meistens ist das miteinander verbunden. Wenn man ethisch bleibt, versucht und authentisch, dann wird das andere, glaube ich, auch gut laufen oder könnte. Auf jeden Fall, dann dachte ich, mein Fokus, meine Energie ist in dem Familienprojekt. Aber da kam halt die Pandemie dazwischen. Wir waren bestimmt 2-3 Jahre als Angela Kelly and Family, also mit den Kindern.
Also mit ihrer eigenen Familie.
Genau, waren wir nicht auf einer Bühne. Wir haben TV gemacht, wir haben andere Sachen gemacht im Studio. Aber so richtige Bühnenkonzerte mit Publikum blieb halt 2-3 Jahre, wurde verschoben. Und für ein Kind in einem Alter von 8 und dann wieder auf die Bühne zu sein vor Leuten mit 11, das ist eine Ewigkeit. Das ist nicht wie jetzt für mich, sondern das ist für ein Kind, ist es plötzlich was Fremdes. Und das war ein Faktor, wo wir gemerkt haben, diese nachgeholte Tour, die letzte, die wir dann noch endlich spielen durften, da waren alle so ein bisschen so, oh, wie geht das nochmal? Und oh. Und dann auch bei den Großen waren sie eigentlich schon ihre eigenen Wege gegangen. Das heißt, auch das war schon schwer, zusammen irgendwie noch zu koordinieren. Mhm. Und ich merkte, nee, ich glaube, wir haben echt einen tollen Ritt gehabt. Das war schön, erfolgreich, aber vor allen Dingen, wir haben viel Schönes erreichen können, musikalisch und Sachen, die die Leute noch in 20 Jahren noch hören werden. Es gibt Weihnachtsplatten von Angela Kelly and Family, die werden jedes Jahr unheimlich viel gehört und das ist toll zu wissen, dass was wir gemacht haben, das wird ewig halten.
Das ist praktisch das musikalische Familienalbum, was ihr euch erstellt habt.
So auch, ja.
Herr Kelly, Sie haben es gerade schon erzählt, Ihre Frau und Sie kennen sich, seitdem Sie 9 sind. Und mit 10 haben Sie sich dann zumindest in Ihre Frau verliebt, Ihre Frau aber noch nicht in Sie.
Ja, sie war, als ich 10 war, war sie dann 13 und 2 Köpfe größer.
Das war nicht cool. Das
und
ging nicht, ne?
Insofern, das ist sehr verständlich. Also es wäre vielleicht auch ein bisschen weird gewesen. Aber ich, mit 10 habe ich Frauen plötzlich anders gesehen und dann war es dies halt für mich.
Ich finde das total spannend, weil Sie haben sich in Warnemünde kennengelernt.
Ja.
Da haben Sie gespielt, mit der Kelly Family Straßenmusik gemacht.
Ja.
Wie lernt man sich da kennen? Da waren doch bestimmt ganz viele Fans.
Also wir haben Straßenmusik 2 Wochen da gemacht und zwar während der Hansa-Sale 91. Und zu der Zeit war Ihr Vater, also Detlef Harms, zu der Zeit war er da quasi Bürgermeister in Warnemünde.
Mhm.
Und wir haben von ihm vorab halt die Genehmigung bekommen, dass wir da spielen dürfen. Und der Deal war, wir dürfen da 2 Wochen spielen, wenn wir halt eine Spende machen für den Kirchendach, der neu gemacht werden musste. Und da haben wir gesagt, okay, alles, was im Korb kommt, die 2 Wochen, geht dafür. Und die CDs und Kassetten, die wir verkaufen, das brauchen wir halt.
Mhm.
Und diese 2 Wochen waren unfassbar. Also es war immer voll, immer 3000 Leute vor der Bühne, 4-mal am Tag.
Wow.
Und das war irre. Und dann waren es halt 10.000 Mark, was in den Hut über diese Zeit zusammenkam. Und ich sage immer den Witz, Gott hat einen neuen Dach bekommen und ich habe eine Frau bekommen sozusagen. Nein, aber im Endeffekt ist es so, er hat dann direkt, als wir da gespielt haben, hat er halt seine 2 Kinder, also Kira und ihr Bruder Gregor, der mein Alter ist, hat er zu uns geschickt und meinte, da ist eine Familie, die machen Musik und mit ganz vielen Kindern geht man da hin und sagt, ihr seid die Kinder von mir und spielt mit denen.
Mhm.
Und das war ich auch gewöhnt. Also immer tagsüber, ich habe in jeder Stadt Freunde gehabt. Manchmal habe ich die halt nie wieder gesehen, aber sehr viele habe ich halt jedes Jahr mehrmals gesehen.
Das ist nämlich meine nächste Frage. Jetzt habt ihr euch kennengelernt und dann, ich meine, es gab kein Social Media, nichts.
Genau, kein E-Mail. Wir haben auch keine wirklich Adresse gehabt. Wir haben auf dem Boot gelebt. Also das war wirklich.
Aber wie konnten Sie denn den Kontakt zu Kira halten?
Also wir waren immer wieder öfter da. Und dann haben wir deren Telefonnummer gehabt und dann haben wir versucht, auch ab und zu anzurufen. Was praktisch war, meine Schwester Maite hat sich mit ihr sofort gut verstanden und die wurden sehr gute Freunde. Und ich wurde gut befreundet mit ihrem Bruder.
Mhm.
Ja. Und am Ende haben wir beide nur die anderen ausgenutzt, um aneinander zu kommen. Nein, das ist ein Witz. Aber so ein bisschen Wahrheit ist wahrscheinlich schon drin.
Ja.
Und auf jeden Fall, ja, irgendwie, ich denke auch, es ist so ein halber Wunder, wie man es also damals machen konnte. Aber auf der anderen Seite ging das damals. Ich meine, früher war es so, man hat sich gesagt, an dem Datum, um die Uhrzeit, treffen wir uns am Bahnhof in der Stadt. Und dann waren beide da.
Ja.
Ja. Da hat man sich nicht vorher anrufen müssen und da war man nicht so, oh, mit WhatsApp kurz, ah, ich kann doch nicht heute.
Mhm.
Sondern man war da. Ne? Und das war's. Ja.
Voll schön. Und vor allem, Kira musste ja auch mit einigen umgehen, weil als er einen Riesenerfolg kam und alles, ne, das war, sie hat sie ja ganz anders kennengelernt.
Das Gute ist, sie wurde halt immer mehr eng befreundet mit der ganzen Familie,
mhm,
ist auch manchmal mitgekommen oder hat uns besucht. Und dadurch war das schon sehr befestigt, bevor es dann losging. Und also sie hat wirklich alles vorher und auch danach, als es alles auch runterging.
Mhm.
Sie hat auch erlebt, wie es bei mir dann später so war, dass ich manchmal gucken musste, ob ich die Miete rechtzeitig bezahlen kann für eine Wohnung in Bonn, die 800 Euro im Monat gekostet hat. Also auch das hat sie miterlebt. Ne? Und insofern, all diese Phasen kennt sie und deswegen sind wir ein Team.
Herrlich, das klingt so schön. Ist es hoffentlich auch. Sie haben es gerade selber gesagt, Sie haben dann mit Kira in Bonn gewohnt.
Ja.
19 kam das erste Kind, mittlerweile sind es 5. Und Sie haben so richtig in Bonn gewohnt. Die Kinder waren in der Schule, Sie als am Wochenende auf Tour arbeitend.
Ja.
Das ist was, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das war auch erstmal komisch ein bisschen, weil irgendwie habe ich meine Solo-Sachen angefangen. Und die ältesten Kids, die waren dann schon in der Schule und plötzlich war es halt so, wir leben 2 sehr unterschiedliche Leben. Ja, und das ging so ein paar Jahre so und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, irgendwie ist das nicht das Richtige. Irgendwie wollte ich meinen Kindern das mehr bieten, was ich als Kind bekommen habe, die Welt zu bereisen und alternativ und ein bisschen gegen das System leben und so.
Ja.
Und dann habe ich meiner Frau die Idee vorgeschlagen, ob wir nicht einfach alles hinter uns lassen, einen irgendwie alten Wohnmobil kaufen und einfach erstmal ein Jahr oder ein paar Jahre reisen und ich dann in der Zeit Straßenmusik mache, dass wir davon leben können. Und sie war halt zu Tränen gerührt und meinte sofort. Also das war auch so, die Kira musste ich nie überzeugen, verrückte Sachen mit mir zu machen. Also das, sie hat mich immer vertraut und sie fand die Idee super. Und dann haben wir, ich habe meine letzte Tour gemacht da und wir haben die letzte Miete bezahlt und die Sachen, die in dem Wohnmobil nicht passten, das war so ein alter, großer Wohnmobil, der 13.000 Euro gekostet hat und mit so ein paar Mark noch sind wir dann losgefahren Und dann musste ich schnell anfangen, Straßenmusik zu machen. Und ich habe es mir viel, viel einfacher vorgestellt. Also die ersten paar Male, da habe ich ein bisschen Panik geschoben.
Aber kannten Sie nicht alle, wenn Sie da in, Sie haben es ja nicht in Deutschland, Sie sind durch Europa gefahren, sind nicht alle hingelaufen, haben schon mal, wer da ist?
Nee, ich habe mir geschworen, ich würde das nur in Länder machen, wo man mich nicht kennt.
Zum Beispiel?
Also in Spanien oder auch Frankreich oder Italien oder in solchen Ländern, wenn man uns mal gehört hat, dann halt nur die Musik.
Okay.
Also ist auch selbst Holland ist nicht so, ne? Oder Irland. Wir haben in manchen Ländern haben wir nicht nur viel Musik verkauft und auch getourt, sondern wir waren in manchen Ländern auch sehr, sehr viel präsent im Fernsehen und die Zeitungen und alles. Mhm. Und da gab es auch andere Länder, da haben wir auch sehr viel Erfolg gehabt, aber rein nur die Musik mehr oder weniger. Und das macht einen Riesenunterschied.
Ja. Okay, also lief das nicht, der Hut war nicht voll mit 10.000 Euro auf einmal.
Nein, also hätte ich das einfach machen wollen, hätte ich das vielleicht, oder einfacher, hätte ich das in Deutschland gemacht und hätte dann irgendwie immer die CD unterschrieben oder Fotos gemacht und dann wäre es auch wahrscheinlich mehr reingekommen. Aber das wollte ich nicht, und ich wollte es mir auch vielleicht auch beweisen. Ja.
Das verstehe ich. Weil Sie gerade über das Reinkommen sprechen, ich würde auch mal ganz kurz über das Rauskommen oder Rausgehen sprechen. Und zwar, Sie haben ja alleine zwischen 94 und 2000 20 Millionen Platten verkauft. Und da gibt es ja Urheberrechte um was. Und Sie haben gesagt, mit 2000 Euro, also das habe ich gelesen, das haben Sie nicht jetzt gesagt, sind Sie damals in den Bus mit Ihrer Familie gestiegen und haben gesagt, so, jetzt machen wir mal frei und jetzt machen wir mal ein anderes Leben wieder und ich mache Straßenmusik. Wo ist denn das ganze Geld hin, Herr Kelly?
Also wir waren sehr erfolgreich in den 90ern.
Ja.
Und es waren wirklich Hunderte von Millionen, die verdient worden sind. Also wahrscheinlich in D-Mark 300 bis 500 wahrscheinlich. Aber es gab auch eine riesen Firma, die wir selber hatten. Also das Schöne, was wir gemacht haben, ist, wir waren sehr independent. Wir haben selbst veranstaltet, wir haben eigene Label. Wir haben Sachen gemacht, die sonst kein Künstler in der Art macht. Aber wir waren auch völlig überfordert. Und ich würde sagen, diejenigen, die dafür verantwortlich waren, also ein paar der Älteren und auch ein bisschen mein Papa, die wussten nicht, was sie da tun. Also dafür war wahrscheinlich keiner vorbereitet. Straßenmusik im Griff zu haben, ist eine Sache, aber halt eine Firma, wo halt Millionen rein und rausgehen, das ist was anderes. Und ich denke, da wurden einfach viele Fehlentscheidungen gemacht und ich bin da auch überhaupt nicht nachtragend. Ich weiß nicht, ob ich es besser hätte gemacht, aber es ist halt so gewesen. Und ich glaube, dieser Gedanke, das geht immer ewig weiter, ist natürlich auch, passiert jeden. Man hat vielleicht 20, 30 Jahre dafür gearbeitet, dass das dann endlich passiert, der Durchbruch. Und dann denkt man, es gibt kein Zurück. Das bleibt. Das ist das neue Normal. Aber eben nicht. Ne? Und wenn das dann runtergeht und man erkennt das nicht rechtzeitig, dann ist das Apparat so viel größer, als was reinkommt. Und das hat sehr, sehr viel aufgefressen sozusagen. Ne? Und, aber es war auch eine gute Erfahrung, weil als ich dann 18, 19 war, gab es halt kein Geld für mich. Und insofern hat es mich gezwungen, auch hart arbeiten zu müssen und auch diese Momente zu haben, immer wieder mir Sorgen zu machen, ob ich meine Familie ernähren kann. Das hat meinen Charakter gestärkt. Hätte ich nicht die Gelegenheit gehabt, ich weiß nicht, wie ich mich dann geformt hätte. Insofern, ich war nie nachtragend. Und das viel größere Schatz, was ich bekommen habe, ist unbezahlbar. Die Erziehung, die Erfahrungen. Und es ist ja auch so, wir sind dann irgendwann getrennte Wege gegangen, als alles dann abbezahlt war, Schulden und so weiter und so fort, weil es war ja nicht nur nichts mehr da, sondern
es gab
auch
Schulden.
Es gab über 20 Millionen Schulden, auf jeden Fall. Und das haben wir über mehrere Jahre abbezahlt durch alles Verkaufen, durch Touren, durch alles. Ne? Und als das in 2004 dann vorbei war ungefähr und wir auf Null waren, konnte halt jeder wirklich dann auch nur sein Ding machen. Und das war dann auch, jeder hat das auch das Verlangen gehabt. Und ja, letztendlich, eine Sache haben wir dann aber nicht im Griff gehabt. Und das war für mich einer der Gründe fürs Comeback. Weil zwischen Anfang 2000er und 2017, also mindestens 15 Jahre lang, konnte man keine unserer CDs im Handel kaufen. Man konnte keine Musik von uns streamen, downloaden oder irgendwas. Mhm. Das heißt, das, was wir hatten, was uns wirklich keiner hätte nehmen können, haben wir nicht ausgeschöpft. Wir haben halt wenig Tantiemen oder irgendwas bekommen, weil niemand konnte was kaufen. Man musste auf den Flohmarkt hin. Und es ist auch schwierig.
Warum konnte niemand was kaufen?
Weil wir we didn't have our shit together. Wir waren nicht organisiert, dass wir einfach einen Vertrieb haben und einen Vertrag haben und das läuft. Ne? Also auf jeden Fall hat es den Comeback gebraucht.
Ja.
Das war meine Einschätzung, um auch solche Sachen auch noch zu pflegen. Und das war mit Motivation für mich. Das Comeback, und es war auch die richtige Zeit, aber auch gleichzeitig die ganze Musik von den letzten 40, 50 Jahren verfügbar zu machen, dass man streamen kann, dass es da auch irgendwie auch zu kaufen gibt und so weiter und so fort. Und einfach basic, nichts irgendwie Weltbewegendes. Ne? Und das hat natürlich alles verändert und egal, ob wir zusammen was machen oder nicht, wir leben alle auch davon. Ne? Und das ist insofern...
Das ist Ihr Beruf.
Ja, weil wir haben ja 40, 50 Jahre lang Songs geschrieben und wir haben alle Rechte daran, wir haben alle Rechte auf alle unsere Aufnahmen. Jede einzelne Platte von den 70ern bis heute gehört uns komplett. Das hat fast keine Band.
Ja. Ja.
Nur wir haben es halt nicht ausgenutzt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Nina Pfeiffer-Sonnenberg im Gespräch mit Angelo Kelly, mit seiner Kelly Family in Irland zu Hause.
Herr Kelly, Sie sind jetzt in Irland zu Hause, wie es gerade schon so schön gesagt wurde. Das heißt also, Sie sind letztendlich, lassen Sie mich mal aufzählen, Sie haben in der Wohnung wahrscheinlich ganz normal gewohnt, im Bus, im Hausboot, in einem Schloss und jetzt haben Sie ein Anwesen in Irland. Sind Sie jetzt angekommen?
Ja, ich bin in Irland angekommen, weil ich hatte immer als Kind schon das Gefühl irgendwie, dass Irland irgendwie meine Herkunft ist. Und das hat sich dann auch bestätigt, als wir dann in den 90ern 2 Jahre lang da gelebt haben, wenn wir nicht gerade auf Tour waren. Und wir haben uns da auch ein Haus gekauft in den 90ern, weil halt überall sonst Paparazzis und so weiter. Ne?
Mit Ihrer Familie,
mit der
Ursprungsfamilie.
Genau. Und das hat mich in meiner Jugend, das habe ich geliebt. Und diese Freiheit da und die Mentalität. Und meine Frau hat auch Irland immer sehr gemocht. Und deswegen, als wir gereist sind, das waren so 3 Jahre, wo ich dann Straßenmusik gemacht habe, waren wir zwischendurch auch ein paar Mal in Irland. Und dann haben wir überlegt, okay, mit dem Reisen wollten wir dann beenden, weil wir das Gefühl hatten, die Kinder, die wollen schon so langsam wieder irgendwo sesshaft sein. Man muss auch den Mut haben, wieder zu wechseln, ne? Mhm. Wenn es dann sich nicht mehr richtig anfühlt. Und dann dachten wir, okay, wo würden wir hinziehen? Und für uns kam Deutschland nicht in Frage, da wollten wir nicht zurück. Wir wollten mehr Freiheit in unserem Leben haben. Und da war für uns direkt Irland. Zumal auch für mich dieses Gefühl von zu Hause. Ich weiß, Irland ist für meinen Beruf überhaupt nicht gut, weil es ist halt wirklich immer Fliegen oder immer eine Fähre und immer weit weg. Aber das nehme ich in Kauf und es lohnt sich.
Ihr Vater hat mal gesagt, dass die jeweiligen Orte, an denen Sie mit Ihrer Familie gelebt haben, auch ganz großen Einfluss auf die Musik hatte. Geht Ihnen das jetzt auch so mit Ihrem neuen Album Alive?
Ja, also ich denke, seit 2013 leben wir in Irland. Und ich war zwar immer viel da, aber natürlich viel unterwegs. Und ich glaube, in den letzten 3 Jahren, da halt sehr viel in Irland zu Hause zu sein, hat sich das in meine Musik noch deutlicher reingeflossen sozusagen. Und gar nicht mal so die irischen Instrumente, die ich drin habe, aber auch schon lange drin habe, sondern ich glaube tatsächlich in den Texten. Weil auch wenn Englisch meine Muttersprache ist, mein Englisch war nicht immer besonders gut, weil ich halt überall wie so ein Vagabund, Zigeuner, wie auch immer in ganz Europa gelebt habe und verschiedene Sprachen. Und dann kann man viel, aber manchmal nicht jede Sache gut. Ne? Mhm. Und das länger da leben und länger da wirklich das im Ohr haben und auch das irgendwie entwickeln, das hat es wirklich in den Texten rausgebracht, finde ich. Ja.
In den Texten spielt Glauben auch eine ganz große Rolle.
Ja, ich meine, das Glauben in meiner Familie, also beziehungsweise meine Frau und ich und unsere Kinder, das fing mit meiner Frau und ich an, als wir so ja gerade frisch zusammen waren. Ich glaube, zuerst hat es ein bisschen damit zu tun gehabt, nach dieser Erfolgswelle der 90er fühlte man sich so ein bisschen leer und müde und man merkt, das macht einen auch nicht dauerhaft glücklich. All dieser Erfolg, den man hatte, ist dann auch weg letztendlich. Mhm. Und dann sucht man halt etwas, was stetiger ist und was wirklich diesen Loch im Bauch füllt. Ne? Und das hatten wir für uns mit dem Glauben, haben wir das für uns entdeckt. Aber das war ein langer Prozess. Das war erstmal so ein bisschen auf der Oberfläche und dann wurde es immer irgendwie tiefgründiger. Und meine Frau war immer schon sehr, 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 sehr fest in ihren Glauben und im Gebet und alles. Und bei mir war es, ich würde sagen, immer so, mal so. Und sehr oft, wenn es mir nicht gut ging, dann war ich stärker im Glauben. Also eher so, ich brauche Hilfe. Ne? Mhm. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja ein Anfang. Aber es ist irgendwie besser, wenn man es halt endlich schafft, den Mut zu haben, wirklich sein Leben um den Glauben und die Prinzipien drumherum zu bauen. Ne? Und sich das nicht so zu picken wie so ein Buffet.
Und sind Sie dann katholisch?
Ja.
Nur weil ich jetzt wegen Irland dachte, ich liege nahe.
Das hat auch mit Irland nichts zu tun. Also wir sind katholisch, weil das auch einfach kam Anfang der 2000er. Und wir waren in Lourdes, wir waren in Fatima, wir waren in ein paar verschiedene Pilgerorten. Und das hat uns sehr inspiriert und dann waren wir neugierig. Und letztendlich ist es so, dass in den letzten Jahren, würde ich sagen, durch mein Leben etwas einfacher gestalten, konnte ich mich auch mehr da rein vertiefen, mein Leben mehr da reingehen. Und es ist nichts, was ich jetzt irgendwie da rausgehe und sage, ich bin jetzt Botschafter für sowas. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich verstecke es natürlich nicht. Und meine Songs sind sehr persönlich. Und dann spielt der Glaube auch eine Rolle. Der ist nicht überall in jedem Song, aber es ist auch genauso ein Teil von mir.
Zu Gast bei Nina Pfeiffer-Sonnenberg auf Bayern 2.
Angelo Kelly. Alive auf Tonband. Da muss man jetzt unseren jüngeren Hörern und Hörerinnen mal was erklären. Auf Tonband nämlich. Sie nehmen ihre Alben also auf Tonband auf, das heißt live, ohne Schnitte und mischen das dann auch analog, also ohne KI, nicht alles mit dem Computer. Ganz ehrlich, warum?
Also ich bin ja so aufgewachsen, ich habe das so erlebt, bis ich so 14 war, dass man in Studios komplett analog aufgenommen hatte, dass man keinen Bildschirm oder Rechner hatte. Das hat man mit Musik nicht verbunden. Man hat gedacht, Computer sind was für Banker oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Und deswegen, ich habe ja von klein an sehr, sehr viel im Studio gewesen. Ich war das also extremst normal gewöhnt sozusagen. Und dann kam das mit den Computern in den Studios mehr und mehr rein. Und ich fand das schlimm. Ich mochte das gar nicht. Ich mochte die Art und Weise, wie man dann Musik aufnimmt, nicht mehr. Also wir haben davor noch immer alle zusammen aufgenommen und möglichst live und vielleicht noch ein paar Zusatzaufnahmen mit ein paar Spuren, die es noch gab auf der Band, ein paar extra Chöre oder noch eine Akustikgitarre und das war's. Das heißt, man hat sehr, sehr viel diese Energie der Performance gecaptured. Und mit der digitalen Aufnahme war es dann so, man könnte endlos aufnehmen, hintereinander. Man konnte dann auch editieren und all diese Sachen, die man konnte, hat man leider auch gemacht.
Weil es ja einfacher wurde natürlich auch ein bisschen dadurch.
Ne? Ja, nicht mal einfacher. Die Platten wurden noch viel, viel teurer. Also die Platten, die vorher Over the Hump hat zum Beispiel vielleicht ein paar hunderttausend Mark gekostet, aber 2-3 Jahre später Platten, die 1-2 Millionen gekostet haben, digital aufgenommen, haben sich viel weniger verkauft. Also das war wirklich eher dieses, alle sind so diesem Wahn nachgegangen und dachten, das machen jetzt alle Großen und Trevor Horn und der und die und die machen das und deswegen müssen wir es machen. Und ich war 14, im Studio N war das in Köln damals, was es nicht mehr gibt. Und das war halt gerade die Produktion, wo es so damit losging. Und ich war irgendwann so mit den Nerven am Ende und saß da heulend. Und meine Schwester Kati und mein Bruder Paddy, ich habe gerade erst angefangen mitzuproduzieren, aber die waren halt natürlich, hatten ein bisschen mehr zu sagen. Die meinten dann zu mir, warum weinst du? Was ist denn los, Angelo? Und ich habe dann gesagt, warum tun wir das? Warum nehmen wir hier alles digital auf? Es war doch früher super. Auf Band, alle zusammenspielen, fertig. Und dann war die Antwort, weil das alle jetzt machen.
Oh.
Und das ist mir so geblieben. Und ich will die gar nicht damit irgendwie attackieren. Ich will nur sagen, das war ein Wahn.
Mhm.
Ja? Und ich habe dann lange, lange, viele Jahre jetzt immer Platten gesammelt und ich bin auch ein großer Fan von analogen Musik. Der Punkt ist, ich habe mich gewundert, warum es nicht Künstler gibt, die heute analog aufnehmen und das dann so auf Platte bringen.
Mhm.
Und ich wollte das mehr haben und ich habe es nicht gefunden. Es gibt unglaublich wenig davon.
Wollte ich gerade sagen, das Equipment muss man auch haben, ne? Also als Studio und dann auch die Band dazu, die das kann.
Korrekt, aber das ist auch alles gute Sachen. Ne? Also ein gutes Studio, welches gut aufnimmt und auch alles analog aufnimmt, sollte es ja geben. Und gute Bands, die spielen können, sollte es auch geben. Also sonst, warum kauft man Platten von Leuten, die anscheinend nicht gut spielen können?
Da gibt es viele Platten.
Das ist auch eine Frechheit.
Da gibt es viele Platten.
Und insofern, ich bin nicht der Verrückte. Alle anderen sind verrückt, ja?
Sehr gut, das
ich wollte es nochmal deutlich machen. Und ich habe dann für mich irgendwann vor 5-6 Jahren gesagt, was mache ich denn eigentlich? Ich will nur das eine und dann habe ich beschlossen, nicht mit diesem Album, sondern eins davor schon, dass ich nie wieder digital ein Album aufnehme.
Wenn Sie so erzählen, kommt mir so vor den Kopf, wie gehen Sie denn dann mit der veränderten Musikindustrie um? Also jetzt eben nicht nur in der Aufnahme, merke ich schon, Sie wehren sich und sagen, so mache ich es nicht. Aber es ist natürlich auch Streams. Sie machen noch Vinyl, ist ja auch ein Gegentrend fast schon. Streams gibt es ganz viel, da wird alles fast schon mit dem Erfolg berechnet. Und Social Media ist ganz wichtig für die Künstler, Künstlerinnen, ist jetzt auch, glaube ich, nicht Ihr Lieblingshobby. Wie kommen Sie mit der Veränderung zurecht?
Also ich versuche das wahrzunehmen und ich versuche zu schauen, was davon ich noch quasi auf meine Art machen kann. Aber ich gehe das nicht alles hinterher. Zum Beispiel die Tatsache, dass dass die Streaming-Plattformen wie Spotify und so, dass die halt durch gewisse Mustern, die sie haben, Tausende von Künstlern und Produzenten und Plattenfirmen dazu quasi bewegen, sich anzupassen. Mhm. Das heißt, Songs werden immer kürzer, dann Songs sind komplett komprimiert, keine Dynamik, Songs klingen fast alle gleich, der Hook ist am Anfang, damit man sofort irgendwie dranbleibt, weil sonst irgendwie man hat keine Geduld. Also das ist ja irre. Ja. Das ist absolut, das ist wie ein Psychosis. Ne? Erstmal habe ich eine Meinung dazu und zweitens will ich nichts damit zu tun haben.
Ne? Da richten Sie sich dagegen.
Auf gar keinen Fall. Also dann verdiene ich lieber nichts an meiner Musik, als dass ich mich so verbiege und also warum wird man Künstler, um dann halt doch irgendwie jemand zu werden, der nur Produkte macht, dann doch lieber irgendwie Rechtsanwalt werden oder irgendwas anderes. Ne?
Da rechne ich auch noch damit, dass Sie das werden. Was Sie mir schon alles erzählen, nächstes Mal haben wir Sie halt als Rechtsanwalt sitzen.
Ich verstehe mich im Musikrecht und in vielen anderen, weil ich natürlich auch vieles gesehen habe und jeden Vertrag, den ich unterschrieben habe, auch irgendwann verstehen musste.
Ja, das kann ich auch nur jedem Newcomer und Newcomerin empfehlen.
Da kommt man nicht drum herum.
Sollte man sich anschauen.
Die anderen, dass die einen immer schützen wollen, das ist nicht unbedingt so. Ne?
Jetzt sind Sie auf Tour demnächst und was ich da noch zu erwähnen muss, was mich wirklich fasziniert hat, die Ticketpreise sind absolut moderat, liegen meistens unter 40 Euro und das finde ich was ganz Tolles, weil die Musik natürlich so auch für fast alle zugänglich sein kann. Haben Sie sich das selber überlegt, das Preisniveau?
Ja, also ich habe diesen Trend der letzten Jahre verfolgt und finde das schlimm, dass überall Tickets so teuer geworden sind. Klar, Kosten sind in die Höhe gegangen, sicherlich, überall, aber die Künstler können selber auch was daran machen. Besonders Künstler, die lange, lange schon am Start sind. Und das ist für mich, das kann ich mir nicht erklären. Ich habe überall, ist die Basispreis 30 Euro und die Gebühren sind halt unterschiedlich, je nach Anbieter und so Sachen. Deswegen ist es manchmal 33, 35 und so. Aber 30 Euro ist tatsächlich das Ticketpreis. Wir bringen halt keine große Leinwand und Pyro und ich fliege auch nicht durch den Saal. Aber letztendlich habe ich meine tolle Band, meine Crew und versuche alle auch zu bezahlen und so weiter. Und es wird auf Musik gesetzt. Ne? Und mir war wichtig, dass die Leute halt alle sich das leisten können, dass die auch mit Freunde kommen können oder Familie. Und wenn das alles okay läuft, dann zahle ich nicht drauf. Wenn das alles super läuft, verdiene ich etwas. Aber ich werde dann nicht nach einem Jahr daraus ein Haus kaufen können oder irgendwie sowas.
Sie haben ja zum Glück schon eins in Irland.
Ich will nur sagen, also das ja, ist, wenn man selber das machen möchte, dann kann man es machen. Aber viele wollen es nicht. Also man kann es nicht immer auf Management, Veranstalter und schieben. Es fängt beim Künstler an. Besonders Künstler, die lange, lange schon am Start sind.
Und natürlich dann schon ein bisschen Geld gesammelt haben. Ne?
Hoffentlich.
Hoffentlich. Ja. Herr Kelly, ich bin wirklich so dankbar für dieses Gespräch. Es war so wunderbar, mit Ihnen zu sprechen. Ich habe ja gesagt, ich hätte gerne 10 Stunden. Also müssen wir uns wieder hören irgendwann mal. Toi, toi, toi für die Shows. Ganz viele Besucher
Danke
und Besucherinnen wünsche ich Ihnen. Passen Sie auf sich auf. Ich wünsche einen schönen Abend und Ihnen draußen, Ihnen Zuhörenden, danke fürs Zuhören.
Ciao.
Tschüss.